glaubst du denn?
Was 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 glaubst du denn?
Finden wir Antworten in den Heiligen Schriften auf Fragen von heute?
Was glaubst du denn? Wir suchen Antworten in Heiligen Schriften auf Fragen von heute und wir sind
Jutta Lehnert, Theologin.
Und Katrin Wolf, Künstlerin und Journalistin. Und Jutta, beim letzten Mal, als es um die Herausforderung ging, kamen wir so zu dem Punkt oder zu der Überlegung, dass wenn mich etwas überfordert oder mich verunsichert, dass es dann einfach immer Sinn macht, drauf zuzugehen und es kennenzulernen. Du sagtest, es gibt diesen Satz, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf.
Solange er den anderen nicht kennt.
Genau. Und wenn ich ihn kennenlerne, dann wird da schon natürlich eine Menge relativiert. Heute leben ganz viele Menschen in Deutschland, die an Allah glauben. Und genau die müssen wir auch kennenlernen, weil es gibt so viele Vorurteile, Missverständnisse, vielleicht sogar auch Ängste. Deswegen nimm uns mit und erklär uns ein bisschen, wie ist der Islam aufgebaut? Was ist der Koran? Und wie hat das Ganze überhaupt angefangen? Und was hat es mit der Bibel zu tun? So,
das war ziemlich viele Fragen auf einmal, aber die gehören alle, glaube ich, zu diesem Themenfeld. Also Mohammed ist 570 in Mekka geboren und hat im Alter von 40 Jahren, man nennt das Offenbarungen, also er hat im Schlaf, Tiefschlaf, so wird es wiedergegeben, erfahren, dass der Engel Gabriel ihm eine Schrift diktiert, ihm eine, also offenbart.
Gabriel, warte mal, das ist doch der, den ich aus der Bibel kenne.
Ja, ja. Der Koran fußt auch tatsächlich auf der Bibel. Und Mohammed hat das Empfinden, dass das Judentum und das Christentum die Bibel nicht schriftgemäß wiedergeben. Und so entsteht der Koran sozusagen als göttliche Offenbarung direkt vom Himmel durch Gabriel an ihn übertragen. Und aus diesem Grund ist auch der Koran ein heiliges Buch. Also im Unterschied zur Bibel, die Bibel ist, so sagt jedenfalls die christliche Theologie, Gottes Wort im Menschenwort, aber der Koran ist direkt in arabischer Sprache von Gott geoffenbart.
Moment, das finde ich jetzt schwierig.
Das
also ich
schwierig,
dachte, die Bibel ist auch immer ein heiliges Buch. Also
wir sagen heilige Schrift, aber wir wissen, dass Menschen sie niedergeschrieben haben. Es gibt Hier ist es eine direkte Offenbarung von Gott einem Menschen eingegeben und der hat diese Schrift.
Also nur wie ein Medium quasi.
Ja, genau so. Und deshalb sind auch Muslime sehr empfindlich, wenn der Koran unwürdig behandelt wird, weil das Buch selbst ist heilig. Ja, das ist ein Unterschied zur Bibel. Wir behandeln unsere Bibel natürlich auch würdig, aber hier ist ein fundamentaler Unterschied in der Schriftauffassung.
Also das heißt, das muss man auch wissen, denn da ist natürlich ein Riesenunterschied in der Sensibilisierung.
In der Sensibilität und das muss man respektieren, selbstverständlich. Also jedenfalls, die Geschichte geht weiter. Er hat also damit eine neue Richtung, eine neue religiöse Richtung begründet. Aber das gab Konflikte.
Warte mal, erstmal, was war denn das Neue oder womit war er denn in der Bibel nicht zufrieden?
Und das geht jetzt sehr in die Einzelheiten. Also dann muss man jetzt darüber sprechen, was der Koran für eine Zusammenstellung von Schriften ist. Der Koran ist nicht so verfasst wie die Bibel. Es gibt also keine zusammenhängenden Erzählungen, sondern die einzelnen Suren, so nennt man die Abschnitte, geben mal eine kleine Erzählung wieder, aber sind oft auch Handlungsanweisungen an Menschen, wie man sich verhalten soll, sind ethische Sammlung von ethischen Prinzipien. Es kommen aber die biblischen Gestalten vor, es kommt Jesus vor, Maria, es kommt Josef vor, es kommt natürlich Abraham. Abraham gilt als der Urvater aller drei Religionen. Der große Abraham kommt drin vor. Also es ist aber eine Zusammenstellung ganz verschiedener Schriftteile, die dann zu einem Buch zusammengefügt sind.
Und aber wenn Jesus drin vorkommt, welche Rolle hatte Jesus denn?
Ja, für den Koran oder für Mohammed ist Jesus ein wichtiger Prophet. Also, und Maria ist die Mutter dieses wichtigen Propheten.
Und was ist ein Prophet? Übersetzt uns das nochmal.
Gut, ein Prophet ist jemand, der von Gott den Auftrag erhalten hat, sein Wort Menschen zu verkünden.
Ah, okay.
Und als der wird Jesus auch dargestellt.
Aber nicht Jesus mehr und nicht weniger.
Ja, er ist nicht genannt Sohn Gottes, er ist nicht Messias, sondern er ist einfach einer der Propheten. Ja? Aber Jesus kommt im Koran vor, das muss man mal lesen. Es ist interessant, wie viele enge Verbindungen es zwischen den koranischen Schriften und den Büchern der Bibel gibt. Manchmal wird die Geschichte etwas anders erzählt, aber es gibt, der Koran fußt auf den biblischen Schriften. Also das muss man so sagen. Gut, also ich erzähle mal gerade die Geschichte weiter. In Mekka gab es Konflikte darum. Auch mit den ansässigen Juden natürlich gab es Konflikte. Und es gibt sogar gewalttätige Auseinandersetzungen. Und Mohammed flieht nach Medina. Und in Medina, die ja auch heute immer noch als heilige Stadt gilt, da gewinnt die Bewegung eigentlich erst richtig an Kraft. Und es entsteht das, man gibt so als Geburtsjahr des Islam das Jahr 622 an, dass die Bewegung richtig Fuß fasst und dann sehr schnell sich verbreitet. Also der Islam versteht sich dann als Fortführung, als aufbauend auf Judentum und Christentum, als aufbauend darauf. Das, also deswegen dürfte es eigentlich überhaupt keine Feindschaften geben, weil ja, es gibt so viel Gemeinsames und es ist auch überhaupt nicht bedrohlich. Die Bedrohlichkeit kommt erst dann, und das gilt aber auch für alle Religionen, wenn Religionen sich mit politischen Interessen verbünden, mit Machtinteressen, sogar bis hin zu Kriegsführung, erst dann wird es gefährlich. Und Potenzial dazu haben alle drei Religionen, missbraucht zu werden. Ist das?
Weil sie sagen, ich bin die einzig wahre Religion?
Ja, das ist ein Grundzug. Wenn man Monotheismus, also ein Gottglauben hat, hat man immer gleichzeitig die Gefahr, dass das zur Ausschließlichkeit tendieren könnte. Mm. Also, dass man anderen ihren Glauben abspricht. Das ist eine Gefährdung, die tatsächlich in diesem Glauben, in diesen Weltreligionen vorhanden ist.
Ich fand das ganz spannend in der Kunstgeschichte. Da habe ich es dann also auf eine bestimmte Art und Weise erst richtig verstanden, wie diese Mischung aus Religion und Staat sozusagen irgendwie in den Ursprüngen auch war. Nämlich, dass zum Beispiel Könige sich oft haben malen lassen mit einem Bild, wie man sich Jesus vorstellte. Also gerade ist da, Medien waren da einfach noch etwas anders unterwegs. Aber da, wenn ich das Bild quasi von einem König sah, der so aussah, wie ich mir Jesus vorstelle, zack, habe ich natürlich im Kopf das Ganze schon
verbunden.
Ja, genau. Ja,
natürlich, also das ist Missbrauch der Religion, aber das haben die Ägypter genauso gemacht. Also die Pharaonen haben sich als Gott verehren lassen, dann später auch die römischen Kaiser. Also dass die Religion sozusagen als Legitimation der weltlichen Macht zu benutzen, das ist eine Gefährdung, die zieht sich durch die Menschheitsgeschichte.
Ja,
das
ja.
ist klar. Das muss man natürlich kritisch lesen und kritisch sehen. Und das aber in allen drei großen Weltreligionen muss man das sehen.
Genau, und deswegen denke ich, ist es ja auch so wichtig, je mehr wir wirklich wissen, desto besser kann man natürlich auch selber gute Entscheidungen treffen. Im Islam gibt es, glaube ich, ja auch 5 Säulen. Was meint es damit?
Ja, der Islam beschreibt das als die Grundsubstanz des Glaubens. Also erste Säule ist das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Allah, also den einzigen Gott, und Mohammed ist sein Prophet. Also man glaubt nicht an Mohammed, sondern man glaubt, dass Mohammed der Prophet Allahs war.
Und Allah ist im Grunde genommen das, was wir Gott nennen.
Allah ist das arabische Wort für Gott?
Aha, also da ist schon wieder eigentlich genau.
Also wenn der Papst zum Beispiel in einem muslimischen Land spricht und er spricht ein Gebet auf Arabisch, dann sagt er statt Gott, sagt er Allah.
Es meint auch denselben Gott. Also es,
ja, da gehen die Meinungen natürlich auseinander, aber das ist natürlich schwierig. Also es ist schwierig, Gott auf eine bestimmte Vorstellung festzulegen. Und die muslimische Tradition kennt diese wunderschöne Beschreibung Gottes. Allah hat 100 Namen, Aber wir kennen maximal 99 davon. Also das letzte Geheimnis Gottes kennen schön, wir nicht.
Das ist sehr schön.
Finde ich schön. Ja, das ist prima. Also das kommt dem Jüdischen auch sehr nahe, dass sich ja weigert, Gott überhaupt darzustellen.
Ja,
Gott
ja, in ein das, Bild ist, zu ja.
das ist sehr, sehr
genau,
jüdisch.
Genau, das war die erste Säule.
Die zweite ist das Gebet. Also bis heute, wir haben das auch hier bei Frauen im Frauenzimmer, vor allen Dingen während des Ramadan, 5-mal am Tag beten. Also gemeinschaftlich oder auch alleine. Also 5-mal am Tag zu beten gehört, ist die zweite Grundsäule.
Ist eigentlich auch krass. Wir haben gesagt, beten ist wichtig, um mal eine Pause zu machen, um zu sich zu kommen, um sich Zeit. Wenn ich das 5-mal am Tag echt hinkriege, ja, da komme ich, glaube ich, in eine Konzentration.
Die dritte Säule des Islam ist das soziale Engagement, also das Teilen des eigenen Besitzes. Also es gibt bestimmte Messwerte, die man spenden soll den Armen und den Menschen, die es brauchen. In Deutschland liegt das im Jahr bei 1200 Euro, habe ich mir sagen lassen, also mindestens. Aber überhaupt großzügig zu sein, zu verschenken, sozial gesinnt zu sein. Also das ist eine Grundsäule des Islam. Das finde ich ganz toll. Das ist auch sehr nah an der jüdischen und christlichen Tradition.
Absolut, ja.
Das vierte ist der Ramadan, also die Fastenzeit.
Die gibt es ja quasi bei den Christen auch mit der Zeit nach bis Ostern.
Ja, Fastenzeit aber bis Ostern. Aber die Muslime fasten einfach anders als wir. Ist eine andere
krass
Form.
Auch.
Ja, es ist eine andere Form des Fastens, die sehr viel mit auch mit Geselligkeit zu tun hat, die sehr viel verbunden ist, das Gebet in dieser Zeit zu intensivieren und über sich selbst nachzudenken. Also diese Fastenzeit soll einen nochmal mit sich selbst konfrontieren und zu den Weisungen aus dem Koran neu führen. Also die Fastenzeit ist eine Zeit der spirituellen Erneuerung, also ganz intensiv. Und die fünfte Säule ist natürlich die Pilgerfahrt nach Mekka, die ja jeder Mensch, wenn es geht und möglich ist, in seinem Leben gemacht haben soll. Das, ich weiß nicht, ob das alle Menschen schaffen, alle Muslime schaffen, aber das gehört auch zu den Säulen des Islam, also an den Ursprung der Entstehung dieser Glaubensrichtung zu sich hinzuwenden und das da sich zu diese bestimmten Wege da zu gehen an der Kaaba vorbei an diesem
ja man kennt das aus dem
Blog ja man kennt die Bilder aus dem Fernsehen
genau was mich jetzt aber noch interessieren würde, ich meine, wir haben ja sehen ja in der Bibel, dass sich da eine Menge einfach verändert hat, dass über die Zeit Dinge anders interpretiert wurden oder dass man eben vielleicht den Text auch heute anders versteht, wie du gesagt hast. Also Lukas hat das damals für eine Gruppe geschrieben, wo es vielleicht einen Konflikt gab, was wir dann jetzt heute anders interpretieren, anders einordnen. Findet das mit dem Koran auch statt?
Das ist schwierig, weil der Koran ja anders aufgefasst wird. Es gibt Versuche, den Koran kontextuell zu lesen. So nennt man das. Also zu sagen, hier haben bestimmte Zeiteinflüsse Niederschlag gefunden in der Sprache. Also hier hat es bestimmte Einstellungen gegeben, die zum Beispiel zum Frauenbild, was sich niedergeschlagen hat in bestimmter Koransprache, wie wir das in der Bibel sagen. Also wir sagen, das war das Frauenbild des ersten Jahrhunderts, das kann heute nicht mehr gelten. Oder wir sagen, bestimmte Auffassungen, die sind damals von Paulus so gesehen worden. Also Paulus war pharisäischer Jude und hatte ein Problem mit Homosexualität, wie wir das heute auffassen oder sowas. Wir lesen den Text also kritisch und kommen dann manchmal auch zu einer anderen Übersetzung.
Und können auch tatsächlich sagen, da hat sich jemand geirrt.
Geirrt, das können wir sagen. Hier irrte Paulus. Oder wir können sagen, hier hat Paulus eine andere Auffassung, die wir heute nicht mehr teilen können. Das ist Zeitströmung. Das fällt beim Koran natürlich schwerer, obwohl es diese...
Weil es dieses Heilige...
Ja. Es gab ja viele Jahrhunderte lang auch das Problem, überhaupt damit kann man den Koran vom Arabischen in eine andere Sprache übersetzen. Tut man ihm damit nicht schon etwas an? Es gibt bis heute Menschen, die können den Koran arabisch zitieren und wissen aber nicht, was es wörtlich übersetzt
heißt.
Ja,
das ist wie früher in der Kirche, wenn die Menschen Latein gebetet haben, aber eigentlich Latein nicht konnten.
Ja, also es gibt aber große gibt liberale muslimische Theologen, die das dennoch versuchen, den Koran in seinen Kern nochmal neu zu beschreiben. Das ist sehr interessant und da kommt dann doch zutage, dass der Koran ganz stark von einem Gottesbild der Barmherzigkeit und der Güte geprägt ist. Das wird erst klar, wenn man nochmal genauer in die Texte schaut, die oft ja auch überlagert sind von einer Sprache, die uns heute fremd anmutet. Deswegen, dass sich um den Koran zu scharen und ihn zu lesen, ich würde dazu raten, das immer gemeinsam mit Kennern zu tun. Sonst fasst man etwas falsch auf und das wäre schade.
Also ist die Gemeinschaft wieder gefragt und da
wie immer
und da vielleicht einen klugen Kopf dabei zu haben,
genau.
Wie wir ja heute auch. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast und dass wir verstehen konnten, dass es eigentlich doch alles einer Wurzel entspringt und wir insofern uns einfach annähern, hingucken und kennenlernen sollen und dann wird sich vieles im Positiven wandeln. Ganz, ganz herzlichen Dank für heute und also auf dieser Grundlage bleiben wir auf jeden Fall neugierig.
Weiteres rund um den Glauben findet ihr beim Logo Buchversand.